Gut, ich würde sagen, wir können in die Diskussion gehen und ich bitte um Wortmeldungen. Genau, das kannst du auch mal rumgeben. Ja, ja und wir geben den Spendenkorb rum, wie schon angekündigt. Ich komme zu Ihnen.
Ja, als erstmal Dankeschön für den Vortrag. Ich fand es erstmal super, dass jemand kommt und wieder mit Wertkategorien argumentiert und mit dem Gegensatz zwischen der stofflichen Seite und eben der Wertseite. Ich fand es auch super, die ganzen Konsequenzen, gerade in Bezug auf Krisentendenzen und nicht nur Tendenzen, sondern wirklich akut stattfindende Dauerkrisen, kann man sagen, diese Konsequenzen und die Zumutungen aufgezeigt zu haben, um die es hier geht. Und ich finde auch anhand der letzten Folie, sage ich mal, den Schluss finde ich toll. Das Einzige, was es einfach hier geht, es geht darum, nicht irgendwo an irgendwelchen Oberflächen rumzukratzen, sondern diese Grundkategorien, nämlich den Wert letztlich und das Kapital, zu beseitigen. Und ich finde auch super, dass hier steht, das sollten wir aktiv beenden. Also würde ich sagen, 98% von dem, was wir gehört haben, wenn es also weiter in der Bevölkerung verbreitet wäre, wäre das super. Dass man eigentlich als Kritik eigentlich, sage ich mal, sehr viele Detailpunkte auffallen, aber eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Grundsätzliches. Und da ist mir aufgefallen, dass mir einfach diese Geschichte mit, dass wir vorm Abgrund stehen, was ich gehört habe, dass es irgendwie zu Ende geht und diese Geschichten, da scheinbar die Schlüssigkeit scheinbar an vielen Punkten nicht ganz gegeben zu sein. Aber das wäre eine Geschichte, wahrscheinlich ist es schwierig, in diesem Kontext hier zu diskutieren. Ich will vielleicht nur zwei Sachen rausgreifen. Einmal die Geschichte, die hier besprochen war mit dieser Minoritätengesellschaft, die entstehen könnte. Also einfach, dass nur eine ganz kleine Anzahl produktiver Arbeiter übrig bleibt. Das scheint mir nicht ganz schlüssig zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Gesellschaft, nicht weil ich es mir wünsche, aber einfach als Tendenz durchaus möglich wäre. Und auch die Tatsache, dass, also erstmal ganz super natürlich wieder, dass das Letzte kann man sagen, es hängt von der Anzahl der produktiv beschäftigten Arbeiter ab, wie weit sich Mehrwert überhaupt in der Zukunft herstellen kann. Das ist auch schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Aber einfach rein empirisch könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt genauer reingucken würde, dass die letzten 20 Jahre zum Beispiel, dass die Anzahl der produktiv Lohnbeschäftigten heute mehr sind als vor 20 Jahren, global betrachtet. Also auch hier scheint mir der Schluss, dass wir vom Abgrund stehen, nicht ganz stichhaltig zu sein. Dankeschön.
Ja, was diese diesen minoritären Kapitalismus betrifft, ich denke, wir sind tatsächlich auf dem Weg dahin, nur was ich gesagt habe, ist, das kann kein Dauerzustand sein. So, ne? Also weil letztlich also erstmal die Produktivität weiter wächst und letztlich die produktiv Beschäftigten sind eigentlich nur noch für die drin sind im System arbeiten müssen und dadurch ständig weiter schrumpfen. Ja, was die empirische, also die Frage nach der, ob empirisch mehr oder weniger Arbeiter beschäftigt sind als vor 30 Jahren heutzutage, ist, sagen wir, zumindest eine schwierige Frage, weil tatsächlich nach den üblichen Messmethoden der Statistiker ganz schwierig ist, das überhaupt in Beziehung zu setzen, das, was man da sieht. Man musste vielleicht dazu sagen, dass sagen wir, die Auslagerung von Arbeit zum Beispiel in Billiglohnländer, die sozusagen als Alternative ja tatsächlich verwendet wird, anstelle einer Rationalisierung für die Wertproduktion keine große Bedeutung hat. Wenn ich statt einem Arbeiter an einer Hightech-Maschine 10 Arbeiter einstelle, die das für einen geringen Lohn das Gleiche machen, dann produzieren die nicht mehr Wert als der eine Arbeiter an dieser Hightech-Maschine. Insofern ist die vielen Arbeitsplätze, die außerhalb der Zentren entstanden sind durch Billiglöhne, nicht zu verwenden als unmittelbarer Hinweis darauf, dass die Wertproduktion zugenommen hat. Das sind halt alternative Strategien, die sozusagen als Alternativen zur Rationalisierung tatsächlich eingesetzt werden, die aber für die Wertproduktion denselben Effekt haben wie eine Rationalisierung. Also die Arbeitszeit, die den Wert einer Ware bestimmt, ist immer die Arbeitszeit, die sozusagen auf dem Stand der Produktivkräfte tatsächlich notwendig sind. Dass da einzelne Arbeiter unproduktiver arbeiten und deswegen mehr Arbeitszeit benutzen, erhöht nicht den Wert. Aber dass auf der empirischen Ebene da noch eine Lücke ist, die man vielleicht mal genauer untersuchen müsste, das würde ich nicht bestreiten.
Ja, eine kurze Frage. Thema Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise um die Jahre 1930. Sie haben als mögliche Krisenursache die Sättigung der Märkte angesprochen. Was? Die Sättigung der Märkte haben Sie angesprochen als mögliche Krisenursache. Was die Weltwirtschaftskrise um 1930 betrifft, scheint mir das keine ausreichende Erklärung zu sein. Man muss sich mal einzelne Produkte anschauen damals, wie zum Beispiel PKWs oder die ganzen technischen Geräte in Haushalten, seien es Kühlschränke, Staubsauger, Waschmaschinen. Das war ja alles in den Anfängen und eigentlich war noch ein riesengroßer Bedarf da. Also man war ja da weit, weit weg von der Sättigung mit solchen Produkten, wenn man sich Märkte anschaut, nicht nur USA, sondern zum Beispiel auch Deutschland. Also das ist keine hinreichende Erklärung für diese Weltwirtschaftskrise. Haben Sie da andere Ansätze noch?
Also erstens hatte ich nicht den Anspruch, diese Weltwirtschaftskrise zu erklären. Zweitens denke ich aber trotzdem, dass es sich auch da um eine Akkumulationskrise gehandelt hat. Sättigung der Märkte bedeutet ja immer, dass für das, was da produziert werden kann oder vielleicht auch schon produziert wurde, keine zahlungsfähige Nachfrage da ist. Und der Hinweis auf PKW und Haushaltsgeräte zieht deswegen nicht, weil in dieser Zeit es den Massenkonsum noch nicht gab. Das war ja eine Erfindung des Fordismus, mit dem der dann tatsächlich aus dieser Weltwirtschaftskrise herausgekommen ist. Aber die zahlungsfähige Nachfrage für solche Produkte war in dieser Zeit nicht vorhanden. Also, dass die Leute vielleicht gerne PKWs gehabt hätten, ist eine andere Geschichte, aber sie konnten sie ja nicht massenhaft kaufen.
Gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen, Kritik?
Sie sagten, der Wert des Menschen im Kapitalismus bemisst sich danach, was er produziert, wenn er produzieren kann. Wenn er nichts produzieren kann, hat er auch keinen Wert. Und man darf fast auch sagen, keine Würde. Jetzt folgende Frage. Es gibt verschiedene Bestrebungen, ein Bürgergeld einzuführen, ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden. Dann hätte er wenigstens wieder einen Marktwert, also die Möglichkeit, etwas zu kaufen, und hätte insofern auch einen Wert. Und es sind ja genügend Leute da, um zu produzieren. Wie sehen Sie das?
Also beim bedingungslosen Grundeinkommen müsste man vielleicht erstmal klären, diese Diskussion geht immer durcheinander, wie das gedacht ist, ob das sozusagen als eine neue Form von Gesellschaft gedacht ist, also Kapitalismus mit bedingungslosem Grundeinkommen. Und da würde ich sagen, das kann nicht funktionieren. Im Grunde aus den Gründen, die ich hier genannt habe. Es ändert ja nichts an den Mechanismen, die hier beschrieben wurden. Die zweite andere Möglichkeit wäre, und so wird das ja manchmal auch diskutiert, dass die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen sozusagen eine Forderung auf dem Weg raus aus dem Kapitalismus. Und dann müsste man jetzt genauer angucken, welche in dem Handlungsfeld, in dem man sich dann auch politisch bewegt, welche Wirkung das hat. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Erfindung des Neoliberalismus wird ja auch von Neoliberalen wie zum Beispiel dem Thomas Staubhader im Weltwirtschaftsinstitut in Hamburg vertreten, der damit, das wurde in so einer, auf einer Seite in der Taz mal ganz gut beschrieben, die Arbeit von einer großen Last befreien wollte, gemeint ist der Lohn. Also angezielt wird mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ist Arbeit zu schaffen, für die dann kein Lohn mehr bezahlt werden muss, weil die Leute kriegen ja ihr Grundeinkommen schon. Das ist das, was teilweise ja tatsächlich heute schon passiert, wenn die sogenannten Aufstocker, ne, also die von ihrem Lohn nicht mehr leben können und dann staatlicherseits noch unterstützt werden. Ich bin mir da nicht sicher, ob diejenigen, die das bedingungslose Grundeinkommen vertreten, jetzt auf der linken Seite, also nicht zu den Neoliberalen gehören, das wirklich wollen, also diese Konsequenzen, ob die bedacht sind. Ich habe da meine Zweifel.
Weitere Fragen?
Ja, ich meine, über die Details kann man sicherlich diskutieren und diese Krise gleich ganz brutal sehen, schon die nächsten Jahre, oder denken, dass es irgendwelche Mechanismen geben wird, wie in den letzten Jahren durch Verschiebung der Märkte nach China oder sonst wie, die das Ganze noch ein bisschen rausschieben, oder Entwicklungen in der Finanzwirtschaft, die auch vielleicht irgendwo das Ganze noch ein bisschen ein paar Jahre abfedern. Aber ich denke, das ist nicht die grundsätzliche Frage. Irgendwann ist ja diese Grundstruktur, diese Grundform der kapitalistischen Form der Verteilung des Ergebnisses der Arbeit ist irgendwie am Ende. Und was mir ein bisschen fehlt in dieser ganzen Diskussion, wenn wir eben diesen Zusammenbruch nicht einfach so passiv hinnehmen wollen als letzte Niederlage, dann müsste es Gruppen geben, die eine Vision entwickeln für eine Alternative. Kennen Sie irgendwelche Gruppen oder irgendwelche Visionen, die welche auch, und wenn es nur vage oder am Horizont oder vielleicht noch unausgegoren, was könnte man denn in die Ferne als Vision hinstellen, um auf die Sache mal hinzudiskutieren und die Sache so auszudiskutieren oder auszuformulieren, dass möglicherweise dann aus diesem ganzen Nebel mal ein Weg entsteht, der gangbar ist, um eben diesen Zusammenbruch nicht gehen zu müssen?
Ja, ich weiß nicht, ich habe bewusst gesagt, ich würde mit dieser ratlosen Wendung schließen. Die Frage ist wichtig, die Sie gerade gestellt haben, aber die lässt sich natürlich auf der Ebene, auf der ich hier argumentiert habe, auch nicht beantworten. Das ist keine theoretische Frage, sondern eine, die ich insofern immer nur zurückgeben kann als Publikum. Denkt doch mal darüber nach, das wäre Zeit. Man kann natürlich auf der theoretischen Ebene bestimmte Momente benennen, aber nur negativ. Also Dinge, die abzuschaffen sind. Geld zum Beispiel wäre, also in dieser Gesellschaft, wenn man über sie nachdenkt, sollte man von vornherein überlegen, wie man ohne Geld auskommt. Wie die menschliche Reproduktion ohne Geld funktioniert. Also das wäre überhaupt die Ausgangsbasis. Also für jede weitere Diskussion unterhalb macht es nach den Überlegungen, die ich hier vorgeführt habe, eigentlich keinen Sinn. Also man würde immer wieder in die gleichen Widersprüche kommen. Das heißt natürlich auch, dass der Begriff der Arbeit keinen Bestand mehr haben kann. Also Arbeit, wie sie sich als Begriff im Kapitalismus entwickelt hat. Ja, und dann muss man anfangen nachzudenken, wie organisiert man Reproduktion, wenn das alles wegfällt, was für uns so selbstverständlich ist. So, und ob es Gruppen gibt, die da schon weiter sind als ich oder wir, aber keine Ahnung. Also ich würde gern von denen hören, aber ich kann Ihre Frage nicht beantworten.
Kann ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Wäre ein Interesse da ihrerseits, an diesem Thema zu arbeiten?
Ja, ja.
Ich fordere einfach Sie ganz konkret auf, weil immer alle warten, irgendwo Gruppen existieren, die das tun. Ich suche jetzt seit 2 Jahren diese Gruppen. Das ist doch eine alberne Frage. Tun wir es doch bitte mal. Also wenn jemand das tun möchte...
Ja, das auch.
Der Kapitalismus ist ja nicht nur ein System der Produktionsweise, ist ja auch ein System der Machtverteilung und Machtzuteilung und des Machtbehalts. Ich will nochmal aufs bedingungslose Grundeinkommen zurückkommen. Sie haben ja gesagt, naja, wenn es das gibt, dann sind die Leute finanziell versorgt und dann können sie ja kostenlos arbeiten. Das wäre ja wunderbar für die, die diese Arbeit ausnutzen wollen. Man kann es aber auch andersrum sehen. Wenn ich finanziell halbwegs versorgt bin, dann kann ich arbeiten, muss aber nicht arbeiten. Und dann kann ich zu dem sagen, der Arbeit anbietet, ja, dann mach mal ordentliche Produktionsbedingungen, dann mach mal einen ordentlichen Lohn, dann mach mal dieses. Wenn das passt, dann steige ich ein mit meiner Arbeit, wenn es nicht passt, dann lasse ich es halt. Also da wird ja dann auch dem, der Arbeit anbietet, der Arbeit zu verteilen hat, wird ja auch Macht genommen und denen, die arbeiten wollen, aber nur zu genehmen Bedingungen, wird dann Macht zugeteilt. Also man kann es auch so rum betrachten.
Also ich muss nochmal darauf hinweisen, auf die Unterscheidung, die ich da eben gemacht habe. Ist das gemeint als eine neue Form von Gesellschaft? Oder ist es gemeint als Schritt aus dem Kapitalismus raus? Das muss man dazu sagen, weil sonst weiß ich nicht, um darüber überhaupt diskutieren zu können.
Vielleicht ergibt sich da ein Automatismus, ganz gleich, wie es gemeint war. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich dadurch eine Grundbedingung ändert, ganz gleich, warum man das einführt und dass das die Dinge dann etwas ins Rollen bringt.
Also ein Grundeinkommen gibt es schon, das Hartz IV. Ne? Also insofern müsste man klären, was denn da, was anders wird. Und das unter den Bedingungen, also den Kräfteverhältnissen, die da sind. Also man kann sich ja vieles schön denken, aber wenn das innerhalb der bestehenden Gesellschaft stattfindet, muss man natürlich auch gucken, was andere daraus machen wollen.
Aber Hartz IV ist ein Debildungssystem. Bedingungsloses Grundeinkommen wäre mit keiner Debildung verbunden, außer es wäre so niedrig, dass man nicht davon leben kann.
Naja, das...
Ja, das hat eben tatsächlich was auch mit Machtstrukturen zu tun. Und ich habe da meine Diskussion erlebt in Oldenburg bei so einer Arbeitsloseninitiative, da ging es genau auch darum. Und da war immer das Argument, wir brauchen das bedingungslose Grundeinkommen, damit wir kampffähig werden. Ja? Und dann ist da jemand aufgetreten, hat gesagt, ja, glaubt ihr im Ernst, dass der kapitalistische Staat euch eure Kampffähigkeit subventioniert? Ja? Und natürlich nicht. Das heißt, um ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht in dieser neoliberalen Version zu kriegen, wo es praktisch so niedrig ist, dass man eben jede Arbeit zum Nulltarif sozusagen annehmen muss, ja, und noch entsprechender staatlicher Zwang dahinter steht, sondern wo das so ausreichend hoch wäre, dass man damit unter gewissen ja, kulturellen Voraussetzungen auch gut leben kann, nicht? Dann, so war dann auch das Argument von demselben Menschen, ja dann wäre ja schon eine Kampfkraft erforderlich, warum dann nicht gleich den ganzen Kapitalismus wegfegen? Ja? Also da ist eine Paradoxie drin in der Forderung. Ich habe den Eindruck von vielen solchen Diskussionen, es ist eine Art Sozialismusersatz. Ja? Man kann sich nicht mehr vorstellen, wie das jenseits des Kapitalismus, jenseits dieser Wertverwertung, dieser abstrakten Arbeit und so weiter gehen soll. Und dann möchte man in den kapitalistischen Kategorien sozusagen eine Lösung, die so eine Art Sozialismusersatz ist. Also es ist weder Fisch noch Fleisch. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und da ist gerade die Frage der Kampffähigkeit, diese so naiven Argumente, die ich gerade referiert habe, die bringen das sozusagen auf den Punkt.
Da ist aber die Arbeit doch keine Ware mehr, die Arbeitskraft, wenn ich sowieso schon ein Geld habe.
Okay.
Ich frage es nur, wer es sagt.
Weitere Worte?
Es gibt ja verschiedene Modelle, ne? Es gibt ja viele Modelle, ne? Der Fritz Werner von GWM, der sagt zum Beispiel, dass die Mehrwertsteuer, glaube ich, auf 50% erhöht werden sollte. Das finde ich auch ein bisschen komisch, aber da gibt es Leute, die sagen, ganz andere, gibt es Zielmodelle, gibt es auch einen Erlerer, den Koch, glaube ich, patentrezept.de.
Ja, ganz kurz nochmal hier zu diesem Grundeinkommen. Also es wurde vorhin schon vom Referenten ja erwähnt, dass die meisten Modelle dazu aus einer eher neoliberalen Ecke kommen. Wenn man sich da mal den Klassiker anschaut, das Milton Friedman, ist das Ganze sicherlich nicht darauf ausgelegt, irgendwie hier Arbeitslose davor zu sichern, in Billiglohnjobs zu kommen oder was auch immer. Das ist eher gerade dazu gedacht, weil man eben sagt, man möchte da ganz gezielt letztendlich Leute auch in noch mehr Billiglohnjobs reinpressen. Also das ist eine ganz, ganz eigenartige Sache. Warum da von linker Seite teilweise so für gestritten wird, verstehe ich überhaupt nicht. Also es bleibt ja letztendlich immer noch dann so, dass man sich über eine Arbeit definiert. Und warum zur Hölle sollte dann letztendlich der Kapitalismus den Leuten, die nicht einer Lohnarbeit nachgehen, es ermöglichen, einfach so ein schönes Leben zu führen? Also das ist irgendwie ein Widerspruch in sich, diese Forderung meiner Meinung nach.
Gibt es noch weitere Wortmeldungen?
Aber die Bänke bringen sie das Geld. Umsonst.
Wir leben ja nicht auf einer Insel. Und wenn ich jetzt mal so die Schwellenländer anschaue, China, das ja auch eher kommunistisch geführt wird, aber trotzdem das kapitalistische System übernommen hat, oder wenn ich mir anschaue, Indien oder dieses große Brasilien, und alle konzentrieren sich ja auf eine kapitalistische Wirtschaftsweise, weil sie dadurch meinen, eigentlich auch den Wohlstand ihres Volkes mehren zu können. Gibt es keine Alternativen? Aber können wir vielleicht noch Kuba hernehmen? Die wehren sich ja eigentlich noch dagegen. Ne? Aber auch selbst da fängt man so langsam an, doch so ein bisschen es zu liberalisieren, dass es auch kleine Möglichkeiten von kleinen Unternehmen gibt, etc. Und wo man hinschaut, ist doch eigentlich gerade die kapitalistische Produktionsweise wird überall gerne übernommen, weil vielleicht auch die denkt, allein dadurch kann ich den Wohlstand innerhalb meines Landes, meiner Nation mehren. Gibt es keine Alternative für die anderen?
Also bei einem weiterhin bestehenden Weltmarkt, denke ich, gibt es keine Alternativen. Also Sozialismus in einem Land ist nicht möglich. Kuba ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, weil das kann nicht funktionieren, wenn sagen wir mal, die Produktivität überall wächst und die Waren, die man von außen kauft, billiger sind, als die man selber produzieren kann. Und eine völlige Abschottung und Undurchlässigkeit gibt's ja nicht. Und also insofern, das muss in der, weil es ja nicht rauskommt aus der Konkurrenz zu den Ländern drumherum, also es muss scheitern. Insofern bleibt auch einem Land wie China oder Indien, solange es global gesehen den kapitalistischen Weltmarkt gibt, im Grunde nichts anderes übrig als das, was sie jetzt machen, also nämlich Kapitalismus. Ich weiß nicht, wie man das vorher nennen sollte, was vor der Öffnung der Märkte in China, aber das wäre eine neue Diskussion.
Das heißt, wenn man den Kapitalismus überwinden will, braucht man einen weltweiten Konsens dazu. Das ist utopisch. Ja, und Sie sagen, die anderen stehen ja auch unter dem Zwang. des Wettbewerbs, der Konkurrenz, wie wir gerade gesagt haben, und können sich dem nicht entziehen.
Ja, ich meine, daraus genau rührt die Ratlosigkeit. Ne? Also das ist natürlich richtig, aber es geht nur global so. Das kann man also das analytisch feststellen, dass das dann dadurch, dass es die Aufgabe nicht leichter macht, ist völlig richtig, ja.
Gut, ich weiß nicht, wie es mit der Zeit eigentlich ist. Gut, dann geht's weiter.
Also ganz verstehe ich ja nicht, dass es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht möglich sein soll. Wenn ich mir nur anschaue, was die Bankster an hunderten Milliarden insgesamt sogar auf der ganzen Welt 1,5 Billionen oder sowas bekommen haben, was die Kriege in Afghanistan, Irak und sonst wo gekostet haben, unter grausamster Missachtung der Menschenrechte, dann sehe ich nicht ein, warum das Geld nicht auch für was Gutes verwendet werden kann, sprich Leuten, die aus irgendwelchen Gründen nicht arbeiten können, psychisch oder sonst was. Oder ich weiß aus meinem Bekanntenkreis, dass Leute, die auf Hartz IV leben und keinen Job finden, sich versuchen, auf andere Weise nützlich zu machen. Zum Beispiel kostenlos Nachhilfe geben, sich um Leute kümmern, die integriert sind, die nicht um die Migrationshintergrund haben, die deren Kinder ausbilden, damit sie studieren können. Das habe ich zum Teil auch selber gemacht. Warum also sollte es nicht möglich sein, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren, wenn das andere mit den Banken und Kriegen auch möglich ist? Danke.
Also das Argument ist im Grunde eins, auch wenn Sie das so nicht gesagt haben, auch eins auf der stofflichen Ebene. Und da ist es natürlich richtig. Grundsätzlich wäre oder reichen die Ressourcen aus, um alle Menschen auf der Erde vernünftig leben zu lassen. Aber unter kapitalistischen Bedingungen herrschen andere Gesetze. Das ist nicht das Ziel des Kapitalismus. Also insofern, Sie haben ja völlig recht mit dem, also man könnte das Geld umverteilen, aber das geht immer innerhalb des Kapitalismus nicht. So einfach ist das. Also das Argument gegen das bedingungslose Grundeinkommen war ja nicht, dass das irgendwie moralisch oder so nicht vernünftig sei, sondern eins, das unter kapitalistischen Bedingungen nicht geht. Und unter nicht kapitalistischen Bedingungen wäre es auch sinnlos, so zu argumentieren, weil es da kein Geld mehr gäbe. Dann müsste man über die Verteilung der stofflichen Ressourcen reden. Das wäre eigentlich die interessante Frage. Also die interessant ist sie erst, wenn der Kapitalismus überwunden ist oder im Vorgriff darauf, das ist klar.
Ja, das glaube ich auch, dass das eben der Kapitalismus nicht zugesteht. Ich sage ja eben System sprengend oder System überwindend vielleicht. Ne? Wenn das die Mengen fordern, wenn das alle fordern oder viele fordern, das Grundeinkommen, dann wird es vielleicht das System überwinden vielleicht. Ne? Aber mich hätte etwas anderes interessiert, wie stehen Sie denn zu diesen neuen Volksbewegungen da mit Stuttgart? Da gibt es zwar auch Pro-Befürworter, aber und zum Beispiel jetzt wieder mit der Verlängerung der Atomkraft. Laufzeiten, was ist denn das? Was hat denn das mit diesen kapitalistischen Prozessen zu tun, speziell die Atomkraft? Ne?
Also ich bin hier nicht der Experte für alles, muss ich mal sagen. Es hat jetzt, glaube ich, mit den Überlegungen, die ich hier vorgetragen habe, nichts zu tun. Also ich würde da mich schwer tun, da eine Verbindung herzustellen. Natürlich habe ich eine Meinung dazu und Sie können sich auch vorstellen, welche. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit.
Ja, ich wollte noch mal was zu dieser Grundeinkommensdiskussion sagen, inwiefern die systemsprengend sein kann. Also ist ja gerade der Witz bei diesem Grundeinkommen, dass eben diese Kategorien, von denen hier gesprochen wurden, diese grundlegenden Kategorien von abstrakter Arbeit, Geld, Ware und so weiter, mit diesem Grundeinkommen ja gerade nicht in Frage gestellt worden, wenn es denn dabei bleibt und man nicht darüber hinausgeht. Von daher ist doch die Frage, wie soll etwas, was eben diese Grundkategorien nicht in Frage stellt, das System sprengen? Es kann insofern eine Alternative sein, wenn man immanent sozusagen den Widerspruch dadurch zuspitzt. Aber mit dieser Forderung alleine sind natürlich diese basalen Grundkategorien des Kapitalismus, wie sie hier behandelt wurden, ja in keinster Weise affiziert.
Gut.
Ich möchte noch mal eine Frage stellen zur Basis. Dieser Zwang zum Mehrwert, der kommt ja nicht unbedingt vom Einzelunternehmer, sondern der wird ihm ja aufgedrückt von seinem Kapitalgeber. Wenn der eine Investition macht und sich Geld von der Bank leiht, um was zu machen, dann macht ihm wahrscheinlich seine Geschäftsidee unheimlich Freude. Und die meisten Unternehmer, gerade wenn ich mir so einen jungen Dynamischen vorstelle, der hat wirklich Spaß daran, die Dinge zu produzieren. Aber er ist ja von seiner Bank gezwungen, einen Mehrwert zu produzieren, um seinen Kredit zu bedienen. Also die Frage ist, kommt dieser Zwang zum Mehrwert aus der kapitalistischen Struktur der Realwirtschaft oder kommt er nicht eigentlich aus der Geldwirtschaft und aus der Frage, wie erzeugen wir das Geld und wie verteilen wir und warum kriegt ein Unternehmer das Geld eben nur mit diesem Zinszwang und nicht zum Beispiel zinslos, wo er dann gar nicht diesen Mehrwert erwirtschaften müsste und ihn abliefern müsste?
Also letztlich ist die Frage, also Sie stellen einen Zusammenhang her zwischen sagen wir, Profitstreben und der Tatsache, dass man das Geld auf Kredit bekommen hat, den gibt es nicht. Also auch wenn ein Unternehmer oder eine Kapitalgesellschaft das Geld hat, um zu produzieren, wird sie das nur tun unter kapitalistischen Bedingungen, wenn sie Mehrwert erzielt. Warum sonst? Fragezeichen. Und das hat überhaupt nichts zu tun damit, dass das Geld erstmal von der Bank geliehen werden muss und die Bank auch am Profit beteiligt werden will. Natürlich will sie das. Aber also der Zwang zum Profit, der liegt tiefer. Das können Sie nicht den Banken anlasten.
Sie haben gesagt, Sie wissen auch nicht, was auf welche Gesellschaft wir uns hinzubewegen könnten, wie die so eine Gesellschaft aussehen könnte. Da fällt mir dazu ein, dass es in Südamerika bereits einen von Jesuiten gegründeten Indianerstaat gab, der rein auf Tauschwirtschaft funktioniert hat, der so erfolgreich war, dass die Landbarone ringsherum beim Papst interveniert haben, sodass dieses ganze Projekt kaputt gemacht werden musste. Und wir könnten doch vielleicht auch wieder uns überlegen und anschauen, wie funktionieren Naturgesellschaften, Naturvölker, die wirklich nachhaltig wirtschaften, ohne die Erde, die Welt, in der sie leben, kaputt machen. So wie wir es machen. Wäre das nicht eine Art Zukunftsmodell?
Also ich meine, darüber müsste man sich verständigen und einigen. Also ich selber würde auf gewisse zivilisatorische Errungenschaften ungern verzichten und müsste mir dann erstmal angucken, welchen Verzicht man da leisten müsste. Also fließend Wasser und Elektrizität hätte ich doch auch nach dem Kapitalismus ganz gern. Und insofern können diese Naturvölker, also jedenfalls nach unserem üblichen Vorstellung eigentlich nicht das Modell sein. Also macht man sich das einfach ein bisschen leicht, ne, indem man zurückgeht. Außerdem hat man das Problem, dass die Produktivkräfte, wie sie entwickelt worden sind, ja auch nicht, die können sie nicht einfach abschaffen, die sind ja drin in den Köpfen. Gut, aber also ich möchte nicht im Indianerstamm leben, ich persönlich, so trotz aller Kritik am Kapitalismus. Ja, kann man ja, muss man sich angucken, ob man einzelne Elemente der Vergesellschaftung, wenn man das überhaupt so nennen darf, übernehmen kann, aber so pauschal ist das kein Vorbild. Also das wird zu einfach. Das wird auch nicht funktionieren.
Also ich hätte auch noch eine Frage hinsichtlich der gesellschaftlichen Relevanz. Weniger. Sie haben jetzt ein Wirtschaftsmodell aufgemacht, einerseits, und Ideen zu einer anderen Wirtschaftsweise gab es ja durchaus, wenn man jetzt denkt an die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, oder nehmen wir auch meinetwegen die Alternativbewegung der 70er Jahre, da sitzen ja hier wohl genügend Leute auch, die da schon mal ihren Kopf damals mit angestrengt haben, und trotzdem muss man sagen, gut, es hat sich eindeutig nicht durchgesetzt, sondern der Kapitalismus war derjenige welche. Und wenn uns jetzt schon nichts Positives einfällt, ich sage jetzt mal wir ganz nassforsch, dann wäre meine Frage, was heißt das denn, eine Eskalation im Kapitalismus, welche Folgen hat es, wie können wir uns das vorstellen, was passiert mit dieser Gesellschaft, diese 20-80 Gesellschaft, wie kann man sich dann ein Szenario unter der Überschrift Verelendungstheorie vorstellen?
Also ich hatte vorhin als Modell diese sogenannten Failing States genannt. Also das ist das, was passiert, wenn Kapitalismus schlicht und einfach nicht mehr funktioniert, ohne dass da irgendwas Alternatives passiert. Und das kann man sich ja angucken, das kann man in einigen Ländern studieren. Warlords, ne? Molekularer Bürgerkrieg, wie Enzensberger das nennt, also jeder gegen jeden, eine Mafia-Herrschaft, was weiß ich. Hört die Theorie natürlich auch auf, also weil die kapitalistischen Kategorien sind weg, und im Kampf jeder gegen jeden kann dann natürlich alles passieren. Also es ist auf jeden Fall nichts, was anzustreben wäre. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das überhaupt jetzt so genau sich zu überlegen. Also man könnte damit Leute erschrecken und sagen, jetzt da seht ihr mal, was passiert, wenn ihr jetzt nicht anfangt nachzudenken, was nach dem Kapitalismus kommen soll. Aber es ist auch nicht sehr realistisch natürlich, solche Überlegungen.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es vielleicht doch noch tröstlich für einige Anwesende, vielleicht auch vor allem für jüngere Anwesende, ja, es ist ja nun so, Kapitalismus ist ja eine Wirklichkeit, aber trotzdem, wir haben die Grünen, sogar in Deutschland, die Grünen haben doch gezeigt, dass einiges hier man doch etwas bewegen kann in Richtungen, die man gar nicht vorgedacht hat. Ich meine, dass die Wirklichkeit ist tröstlicherweise etwas, was man probieren muss, denn das geht über die Theorie hinaus, die Wirklichkeit, nicht? Und das wollte ich also zu bedenken geben, dass es da noch sehr viel Freiraum gibt zum Handeln. Herzlichen Dank.
Zuerst.
Also ich denke, was sich hier zeigt, das ist irgendwo schon so in dieser Diskussion doch irgendwie stark so dieser Trend irgendwo zu so einfachen Lösungen, zu so einfachen Rezepten, auch zu dem zu so einer Richtung hin. Wir müssen nur mit uns selbst anfangen. Und irgendwie, jetzt gucken wir mal, schauen wir mal, welche Gruppen es gibt, ich bin bereit und so. Und da denke ich, halte ich es schon mal wichtig, irgendwo so festzuhalten, weil Sie ja vorhin gesagt haben, Sie, also irgendwie, so, das müsste ja dann eigentlich auf der ganzen Welt passieren und irgendwie, das wird es nie geben. Was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist sich erst einmal klarzumachen, erstens mal, so ein Konsens, dass der Kapitalismus jetzt überhaupt am Ende ist, wie er hier zu sein scheint, also der ist ja in der Bevölkerung noch nicht gerade weit verbreitet. Wir haben ja momentan tatsächlich wieder so eine Stimmung, irgendwie alles in Butter und es ist eine Krise, aber im Grunde genommen geht es ja jetzt wieder vorbei. Und ich denke, wichtig ist, wenn man überhaupt nach Lösungen sucht oder nach Gruppen, ich glaube nicht, dass man einfach diese Gruppen oder diese Lösungen so einfach hacken kann, sozusagen als Einzelner, sondern ich denke tatsächlich, dass die Leute sich diese Frage und diese Gruppen, und zwar irgendwie mehrere gesellschaftliche Gruppen in der Gesellschaft überhaupt, diese Frage erstmal stellen müssen. Und da denke ich, ist es nicht getan mit irgendwelchen Tauschnetzen in irgendwelchen Indianergesellschaften oder sowas, sondern dass, wenn sowas passieren würde, dann würden ja eine ganze Menge Leute einfach verhungern. Also bei dem heutigen Standard. Also so einfach wäre das gar nicht. Das sind so durch und durch romantische Vorstellungen. Und ich glaube wirklich, dass man da auch erstmal wirklich die Einsicht haben muss, dass das übergreifende Konzepte sind. Also nicht nur irgendwo so im Kleinen, im Lokalen und auch nicht nur im Nationalen. Oder irgendwie fangen wir doch beim Grundeinkommen an oder hier und da. Und das, glaube ich, ist erst einmal die Grundvoraussetzung, dem überhaupt ins Auge zu sehen. Und dann denke ich auch, natürlich wäre es jetzt irgendwie ein leichtes, jetzt die Ebene, von der der Klaus-Peter Ortlieb gesprochen hat, zu Stuttgart 21 und zu Atomkraftwerken. Der ganze Zusammenhang ist ja eigentlich evident. Das ist ein verselbstständigtes gesellschaftliches System, nämlich eben so, diese Wertvergesellschaftung ist eben eine solche. Und dass da innerhalb dieser Vergesellschaftung natürlich also so die Wirtschaftlichkeit, die Ökonomie im Vordergrund steht, das wurde ja auch gesagt. Und es ist auch so, dass das aber nicht nur einfach so eine Frage der Ökonomie ist, sondern da gibt es ja auch Verwerfungen innerhalb dieses Zusammenhangs. Und da denke ich halt, Stuttgart 21, das könnte man ja mit Standort oder Logik oder mit irgendwelchen übergreifenden Erwägungen, die noch nicht mal hinhauen müssen, im Zusammenhang bringen, also und die hirnrissig sind. Und genauso ist es natürlich auch die Atomkraft jetzt auch noch so als quasi Ersatz irgendwie oder Lösung also für die ganzen Ökoprobleme oder solche Dinge. Bloß denke ich, das Problem ist doch auch das, dass die Leute jetzt alle irgendwie wieder auf diese Phänomene starren. Stuttgart 21, da habe ich einfach so den Eindruck, dass da die allerwenigsten tatsächlich irgendwie über dieses Phänomen hinaus eine gesellschaftliche Lösung haben wollen und eine gesellschaftliche Veränderung und den Ernst dieser ganzen Sache ins Auge schauen, wie das der Klaus-Peter Ortlieb jetzt eben gemacht hat. Und da denke ich, muss man natürlich schon auch sehen, dass viele Leute so richtig ja auch so versunken sind sozusagen in ihrer Lebenswelt und nicht über ihren Tellerrand irgendwie gucken wollen und es auch nicht sehen wollen, wie in welchem Gesamtzusammenhang es überhaupt steht. Und das finde ich wichtig. Also die Frage, bist du jetzt für Atomkraftwerke oder findest du das jetzt irgendwie gut mit Stuttgart 21 oder nicht? Irgendwie, das finde ich, ist eine Fangfrage. Also das Problem haben doch vielmehr diese Protestler, dass die irgendwie einsehen müssten, dass das nicht nur um ihr schönes Stuttgart geht, nicht nur irgendwie so, wo St. Florians Momente auch mit dabei sind, also wenn man da dagegen ist, sondern da muss man doch die Leute hinterfragen und nicht an den Klaus-Peter Ortlieb dann die Frage stellen, ja, wie stehst denn du jetzt dazu und irgendwie und welche Verbindungen sind jetzt zu dem, was du da erzählst. Also da kann man ja bloß sagen, dass das sind keine Verbindungen da, weil sie sind so evident irgendwie, wenn jemand sowas fragt, also irgendwo, dann muss ich schon sagen. Also
nein, also die Frage ist natürlich erlaubt, nur ich habe sie auch nicht beantwortet. Nein, weil es führt dann natürlich tatsächlich weg von dem, was ich hier erzählt habe. Also
ich möchte nochmal zurückkommen auf die weltweite Situation, die schon kurz angesprochen worden ist. Eben fiel der Satz, und auch im Referat kam das mehrfach vor, abgesagt auf Marktwirtschaft, Ende des Kapitalismus. Ich bin absolut gegenteiliger Meinung, der Kapitalismus ist nicht am Ende, ob uns das gefällt oder nicht. Der Kapitalismus, es wurde nach dem Ziel gefragt und viel Mehrwert gesprochen. Ich möchte es mal etwas einfacher formulieren. Das Ziel der Kapitalisten, so viel ich das beobachte, ist ganz schlicht Gewinnerzielung. Eine ganz einfache Vokabel, und zwar weltweit. Ja, völlig einverstanden. Und wir sehen, dass dieser Bacillus, wenn man ihn so nennen will, um sich gegriffen hat, bis auf ganz wenige Ausnahmen in der Welt. Kuba wurde genannt, vielleicht Nordkorea, also ganz kleine Enklaven, sind alle Länder der Welt in irgendeiner Form zu kapitalistischen Systemen, zumindest zu teilkapitalistischen übergegangen, verbunden mit der Marktwirtschaft, also verbunden mit dem Wettbewerb. Auch Dinge, die in anderen Verhältnissen, sozialistische Systeme und so weiter, in der Form nicht vorhanden waren und vielleicht auch nicht erwünscht waren. Aber ich halte mal fest, 95% der Welt bedient sich des Kapitalismus, ist überzeugt, dass er das System ist, das den Wohlstand fördert. Und ich sehe insofern keine abnehmende Tendenz, sondern im Zweifelsfall eine zunehmende, ob uns das gefällt oder nicht. Und jetzt eine der stark negativen Auswirkungen, die ich parallel zu dieser Entwicklung sehe. Das ist das Auseinanderdriften von Arm und Reich. Das findet in der gesamten Welt statt. In der ersten Welt, in der wir uns hier bewegen, auch in der zweite war der Kommunismus, existiert kaum noch, aber auch in der dritten Welt, vor allen Dingen zwischen der ersten und dritten Welt, aber auch innerhalb der einzelnen Systeme, also innerhalb der westlichen Welt, innerhalb der Entwicklungsländer. Und jetzt kann man sich ja fragen, was haben denn offensichtlich diese Systeme, die in 95% aller Länder, ich behaupte das jetzt mal, verwendet werden, was haben die eigentlich gemeinsam und wo ist eine gemeinsame Ursache für dieses Auseinanderentwickeln von Arm und Reich zu finden? Ich beschäftige mich privat etwas mit dieser Frage. In meinen Augen ist das eine Kardinalfrage der Menschheit, nicht nur der Bundesrepublik. Und ich sehe den Grund in einer relativ, neben anderen Dingen, die man nennen kann, in einer relativ einfachen, einfach zu formulierenden Situation. Und zwar ist das ein Begriff, der heute Abend überhaupt nicht diskutiert wurde, das ist die Zinswirtschaft. Ich spreche nicht gegen Geldwirtschaft, das hängt mit Tausch zusammen und all diesen Dingen, die wir kennen. Aber solange wir die Zinswirtschaft haben, jetzt mache ich es ganz primitiv, damit ich keine hochtrabende Erklärung brauche, geschieht doch Folgendes. Wer nur ein paar Dollar, Mark, Yen oder Euro übrig hat, kann die verzinslich anlegen. Und zumindest für diesen Betrag findet dort eine automatische Vermehrung seines Geldbesitzes statt. Wer nicht über diese Schwelle kommt, wer also mit Mühe und Not sein täglich Brot verdienen kann, seine Familie ernährt, aber keine Mark über hat, um sie anzulegen, der wird diese Schwelle nie überschreiten. Wenn wir also diese Zinswirtschaft weltweit beibehalten, dann ist überhaupt nicht zu vermeiden, dass alle die, die überschüssiges Geld haben und es zinsbringend angelegt haben, dass sie ohne etwas dazu zu tun, immer reicher werden. Der kleine Mann in bescheidenen Maßen, der hat hier ein paar Mark irgendwo auf dem Konto und kriegt ein paar schlechte Zinsen von der Sparkasse. Der Multimillionär macht das mit Spekulationen, auch ein Stichwort, was nicht genannt worden ist, was in meinen Augen ganz entscheidend wichtig ist für die Entwicklung der letzten 20 Jahre. Das heißt also, für mich ist ein Kardinalproblem, solange unsere Weltwirtschaft mit dem Zinssystem arbeitet, wird sich an dem Auseinanderklaffen von Arm und Reich überhaupt nichts ändern. Im Gegenteil, wenn wir Pech haben, wird sich dieser Spalt vergrößern. Und jetzt kann man ja sagen, gut, wenn das so einfach ist, und ich habe sehr viele Menschen bis zu Kapazitäten gehört, die derselben Meinung sind, dann kann man ja sagen, ja, wieso wird denn das nicht abgestellt? Und viele, viele Koryphäen in der Volkswirtschaft denken über dieses Problem nach. Und die einzige Antwort, die ich von etlichen dieser Leute in ihren Büchern oder in Gesprächen, Diskussionen gehört habe, ist, und das ist genauso wenig befriedigend wie ihre Schlussformel, wir alle kritisieren das herrschende kapitalistische System, aber wir wissen kein besseres.
Also vielleicht nur mal um den Bezug zu meinem Referat herzustellen. Wir sind uns einig, dem Punkt, dass das Ziel kapitalistischen Wirtschaftens Gewinnerzielung ist. Ich nenne das Mehrwertproduktion. Das ist aber kein Unterschied. Und was ich nachgewiesen habe oder mit Marx versucht habe deutlich zu machen, ist, dass dieses Ziel kapitalistischen Wirtschaftens also auch innere Widersprüche hat, die notwendig zu einem Ende des Kapitalismus führen. Und ob nun mit oder ohne Zins, das spielt da keine Rolle. Das war der Gehalt dessen, was ich hier vorgetragen habe. Dagegen haben Sie keinen Einwand gebracht. Was jetzt den Betrag, den Zins betrifft, da hat sich Robert Kurz gerade gleich gemeldet, dann lasse ich ihm mal das Wort.
Na, ich wollte jetzt eigentlich nicht ernsthaft darauf eingehen, sondern einfach nur sagen, dass eigentlich der Abend jetzt zwei Resultate gebracht hat. Erstens hat das Referat gezeigt, dass sich der Kapitalismus, seine Logik, seine inneren Widersprüche nicht reduziert auf das Verhältnis von Dagobert Duck und der Panzerknackerbande. Und zweitens, dass die meisten Vorschläge und Überlegungen zu dem Referat sich noch nicht mal auf diesem Niveau befinden.
Das war's. Gut, ich denke, wenn es nicht noch eine ganz dringende Meldung gibt, würde ich sagen, war das ein ganz gutes Schlusswort. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und danke an den Referenten.
Ich habe noch einen Hinweis auf Literaturstellen. Erstmal unsere Internetadresse www.exit-online.org. Da findet man auch zwei Texte, die zu diesem Thema, also von Robert Kurz, Krise des Tauschwerts und meinen eigenen, auf dem auch dieser Vortrag hier basiert. Außerdem ein Hinweis auf ein dickes Buch, auch von Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus. Also wer sich genauer befassen will mit dem, was ich hier erzählt habe, man kann da nicht alles rüberbringen in einer Stunde.
Genau, und das gibt es auch da vorne am Büchertisch, falls jemand noch Interesse hat. Ansonsten bedanke ich mich für alle, die da waren und danke an die Volkshochschule. Und ich hoffe, wir sehen die meisten von Ihnen wieder bei unserem nächsten Termin am 11. Dezember im Jugendhaus. Dann Dankeschön.